Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Anfang der letzten Woche hat mir ein Kollege eine Andacht zugeschickt mit eben jenem Predigttext, den ich Ihnen heute mitgebracht habe. Ein Wort, das so gut wie nie gepredigt wird in den christlichen Gemeinden, aber ein Wort, in dem ganz viel an Theologie drinsteckt, ganz viel an Wissen über unseren lebendigen Gott. Und das hat mich so angesprochen und ich habe gerade im Vergleich zu dem oder im Abgleich damit, was willst du denn machen, am Sonntag verstanden, Mensch, der passt, der Text, dass ich diesen Text mitgebracht habe, Ihnen und uns als Predigttext. 1. Samuel 5, die Verse 1 bis 12. Vorweg, wir befinden uns im Jahr 1000 etwa vor Christus. Die Israeliten haben eine furchtbare Niederlage gegen die militärisch überlegenen Philister erlitten. Die Philister haben sie komplett besetzt und haben sie unterworfen, unterjocht. Und als schlimmste Demütigung haben sie ihnen die Bundeslade, ihr Heiligtum, der Ort der Gegenwart Gottes, genommen. Und da setzt dieser Predigttext ein, 1. Samuel 5, 1 bis 12. Die Philister aber hatten die Lade Gottes weggenommen und brachten sie von Eben-Eser nach Aschdod. Dann nahmen sie die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Und als die Leute von Aschdod am anderen Morgen sich früh aufmachten und in das Haus Dagons kamen, sahen sie Dagon auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Aber als sie am anderen Morgen sich wieder früh aufmachten, fanden sie Dagon abermals auf seinem Antlitz auf der Erde vor der Lade des Herrn liegen, aber sein Haupt und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle, sodass der Rumpf alleine da lag. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis auf diesen Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Leuten von Aschdod und er brachte Verderben über sie und schlug sie mit bösen Beulen, Aschdod und sein Gebiet. Als aber die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie: Lasst die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand liegt zu hart auf uns und unserem Gott Dagon. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen: Was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antworteten sie: Lasst die Lade des Gottes Israel nach Gat tragen. Und sie trugen die Lade des Gottes Israels dorthin. Als sie aber die Lade dahin getragen hatten, entstand in der Stadt ein sehr großer Schrecken durch die Hand des Herrn, denn er schlug die Leute in der Stadt klein und groß, dass an ihnen Beulen ausbrachen. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Leute von Ekron: Sie haben die Lade des Gottes Israels hergetragen zu mir, damit sie mich töte und mein Volk. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen: Sendet die Lade des Gottes Israel zurück an ihren Ort, damit sie mich und mein Volk nicht töte. Denn es kam ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt. Die Hand Gottes lag schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden geschlagen mit Beulen und das Geschrei der Stadt stieg auf gen Himmel. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diesen ungewöhnlichen Text jetzt als Predigttext für eben diese Predigt. Und wir wollen dich bitten, dass du ihn uns auslegst, dass du sprichst in dieser Predigt zu uns über diesen Text. Und damit das gelingt, dass wir in und aus dieser Predigt deine Stimme vernehmen können für unser Leben, für unseren Glauben, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, geh du mit uns in dieser Predigt mit deinem guten Geist und segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Unmöglichkeiten. Es gibt Dinge, die schlicht und ergreifend nicht Wirklichkeit werden können. Wir haben ja im deutschen Sprachgebrauch so eine Angewohnheit, dass wir ganz vieles so mit unmöglich bezeichnen, was dann doch klappen kann. Vor anderthalb Wochen hat Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft gegen Barcelona sensationell das Finale der Champions League erreicht. Müssen Sie mal nachgucken im Internet bei all den Schlagzeilen, Süddeutsche, NDR, überall. Jürgen Klopp hat das Unmögliche möglich gemacht. Dabei war das nur ein Fußballspiel, wo eben zwei Mannschaften gegeneinander spielen und die haben zweimal unterschiedliche Ergebnisse gehabt. Natürlich ist das möglich. Das ist vielleicht was Besonderes, aber es ist nicht unmöglich. Unmöglich sind Dinge, die nicht Wirklichkeit werden können. Unmöglich sind Dinge, die aus tatsächlichen, aus rechtlichen oder aus physikalischen Gründen und Hintergründen nicht stattfinden können. Also es gibt zum Beispiel sportliche Unmöglichkeiten. Also es ist unmöglich, egal wie gut jemand trainiert, dass er 100 Meter in 5 Sekunden sprinten kann. Das ist unmöglich physikalisch. Es gibt biologische Unmöglichkeiten. Es ist unmöglich, dass ein Mann ein Kind bekommen kann. Auch wenn uns heute Politiker was anderes erzählen, hast du keine Gebärmutter, kannst du kein Kind kriegen. Das ist unmöglich. Es ist physikalisch unmöglich, dass wir die Sonne eines Tages betreten. Es ist möglich gewesen, auf den Mond zu kommen. Das war kein Thema, der ist ja relativ nah an der Erde und da ist es auch nicht ganz so heiß. Aber es ist unmöglich aufgrund der Entfernung und vor allen Dingen auf der Temperatur der Sonne, dass jemals ein Mensch die Sonne betreten wird. Das sind alles Unmöglichkeiten. Die gibt es im Sportlichen, im Wirtschaftlichen, im Biologischen, im Physikalischen und es gibt auch Unmöglichkeiten im Theologischen. Bei Gott ist prinzipiell jedes Ding möglich, bei ihm ja, er kann alles möglich machen. Aber es gibt bei ihm Unmöglichkeiten. Es gibt Dinge, die sind nicht möglich, die funktionieren nicht. Auch wenn wir Menschen manchmal denken, das würde funktionieren, das würde gehen und das könnte irgendwie in der Wirklichkeit Gestalt annehmen. Und von solchen Unmöglichkeiten kündigt unser Predigttext. Ich habe uns drei Unmöglichkeiten bei dem Herrn, bei dem heiligen und lebendigen Gott mitgebracht, von dem dieser Text kündet. Erstens die Unmöglichkeit des Synkretismus, zweitens die Unmöglichkeit des Besiegtseins und drittens die Unmöglichkeit der Selbsterlösung. Drei Unmöglichkeiten bei dem Herrn. Das erste, die Unmöglichkeit des Synkretismus. Unser Text handelt davon, dass die Philister nun im Besitz der Lade sind und damit quasi im Besitz des lebendigen Gottes Israels. Die Israeliten hatten ihren Gott, Jahwe, und sie hatten eben einen ihrer Götter, Dagon. Und als sie nun die Lade hatten, das Zentralheiligtum Israels, da haben sie es genommen und in den Tempel ihres Gottes, Dagons, der so ein Vegetationsgott war, gebracht und haben den einfach daneben gestellt. War das jetzt nur ein Zeichen der Überlegenheit oder war das jetzt ein Zeichen, wo man gesagt hat, Mensch, wir können das zusammen verehren. Das haben früher viele Völker gemacht in der Antike, wenn sie ein anderes Volk eroberten oder eine andere Stadt, dass sie hingegangen sind und haben deren Götter angenommen. Die haben gesagt, wir haben dann so 8, 9, 10, 11, 12 Götter selber. Jetzt erobern wir diese Stadt, die gehört jetzt auch zu uns. Die haben auch noch drei Götter, übernehmen wir. Wir fangen erst gar nicht an auf religiösen Hintergrund irgendwelche Konflikte zu machen, sondern man hat das adaptiert. Auch die Römer beispielsweise, wenn sie eine Stadt belagerten, dann haben sie immer vor der Belagerung gebetet zu den Göttern dieser Stadt, dass sie ihnen gnädig sein mögen und dass sie nicht böse sein mögen, wenn sie die Stadt erobern und haben denen immer zugesichert, ja, wenn wir euch einnehmen, aber euer Kult geht weiter. Synkretismus, so nennt man so etwas, wenn man sagt, ja, ich habe einen Gott, aber neben diesen meinen Gott stelle ich noch einen anderen Gott. Kein Problem. So wie eben hier in Ashdod, da stellt man eben in das Haus Dagons die Lade Gottes. Da hat man eben zwei Götter da drin. Kann ja nicht schaden. So nach dem Motto, wenn ich ein Auto in der Garage habe, das ist ja nett, aber ein zweites tut ja auch nicht weh. Nicht? Schadet ja niemandem. So mögen wir als Menschen vielleicht denken, wenn wir mit irgendwelchen Götzen zu tun haben. Aber mit dem lebendigen Gott funktioniert das nicht. Da macht diese Geschichte ein ganz klares Stoppsignal. So nicht. Die stellen dann die Lade in den Tempel Dagons, aber am nächsten Tag, patsch, liegt dieses Götzenbild vor der Lade. Dann stellen sie es wieder auf und am nächsten Tag ist dann die Götze kaputt. Arme, Beine abgeschlagen halt und liegt wieder auf der Nase. Und dann verstehen die Philister, oh, das funktioniert nicht. Das ist unmöglich mit dem Gott Israels. Das verträgt er nicht. Irgendeinen Synkretismus, das heißt, er ist Gott, aber daneben können wir noch andere Götter stellen. Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes noch einmal die erste Tafel der 10 Gebote gehört, wie wir uns gegenüber Gott zu verhalten haben. Erste Gebot Gottes lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das Erste und Wichtigste bei unserem Gott. Keinen anderen Gott. Nix. Das ist bei Gott unmöglich, da zu sagen, ja, du bist mein Gott, aber ich habe da noch so einen Nebengott. Der ist vielleicht nur 15% so wichtig wie du, aber der ist mir auch wichtig. Das geht bei Gott nicht. Das ist bei ihm unmöglich, dass er das toleriert. Gott geht immer knallhart gegen jede Form des Synkretismus vor. Und es gibt so unterschiedliche Formen des Synkretismus. Also da, wo uns die Welt, wo uns der Teufel verführen will, mit anderen Göttern gemeinsame Dinge zu machen. Das geht häufig so ganz leise weinend los. Nicht mehr hier so militärisch brutal wie bei den Philistern. Manches ist so ganz geschmeidig, wie so fremde Götter in unser Leben kommen. Da gibt es den familiären Synkretismus. Die Bibel erzählt davon. 1. Könige 11. Da heißt es, Salomo hatte 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz. Als er alt geworden war, so sagt die Bibel, neigten seine Frauen zu das Herz den fremden Göttern. Und dann diente Salomo der Astarte, den Göttern derer von Sidon, dem Milkon und den greulichen Götzen der Ammonitern. Und da sagt Gott nicht, naja, ist eben alter Mann geworden, dieser Salomo. So ein bisschen dement und wie kann man auch, wie gesagt, fast 1000 Frauen mit ihren Verführungskünsten widerstehen. Nein, Gott sagt, weil du das getan hast, nehme ich dir dein Erbe und ich werde dir das wegnehmen. Es wird nicht bei dir bleiben, das Reich wird geteilt. Furchtbare Sünde. Verführt durch die Familie, durch die eigenen Frauen. Und das ist kein altes Thema, damals beim König Salomo, das ist auch heute so. Vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, ganz klare Christen, aber der Enkel hat sich in eine Muslima verliebt und heiratet die jetzt. Und da war die Frage, ja, Pastor Latzel, erklären Sie mir doch mal, ob ich da auf diese Hochzeit hingehen kann, wo eine muslimische, eine islamische Hochzeit stattfindet. Klar denkende Leute. Da muss ich ja nichts erklären. Ich muss da nur sagen, lesen Sie mal das erste Gebot, lesen Sie mal die Bibel. Gucken Sie, ob das Gott wohlgefällig ist, wenn man einem fremden Gott die Ehre gibt. Ja, aber es ist doch mein geliebter Enkel. Bitte, wenn die Frage steht, Gott oder mein Enkel, Gott oder meine Ehefrau, egal was es ist, muss es immer der lebendige Gott sein. Denn das verträgt unser Gott nicht, so nach dem Motto, ja Herr, ich hab dich lieb. Du bist ja mein Gott, aber weil ich meinen Enkel auch lieb habe, muss ich eben so ein bisschen Okkultismus mitmachen. Das verträgt der lebendige Gott nicht. Ich habe das auch bei mir selber erlebt, meine eigene Ehe. Meine Frau geheiratet, wunderbare Frau, und dann ist sie bei mir eingezogen und dann hat die alle möglichen Krempel mitgebracht, Bücher und Kleider und Taschen, was alles so ist, und brachte irgendwann auch ein Geschenk ihrer Eltern zum Abitur mit. Das war dann so eine kleine Kunststatue mit der Pallas Athene. Was meinen Sie, wo die gelandet ist? Aber sofort, ratzbatz, auch wenn es da Ärger gegeben hat, ja klar war das ein Geschenk der Eltern, klar war das wirtschaftlich wertvoll, interessiert mich nicht. Darf nicht sein, weil er keine fremden Götter neben sich duldet. Und nicht nur in der Familie, auch in der Gesellschaft kriegen wir das ja immer wieder einfach so angedungen. Nun kommt doch mit, auch das ist so ein altes Thema der Bibel, lesen Sie mal 4. Mose 25, da heißt es, dass Israel bei Schittim lagerte und dann kamen die Moabiter und dann haben die sich verbrüdert, haben die Feste gefeiert. Die Bibel nennt das Hurerei, die waren richtig eng beieinander und nicht nur, dass sie getrunken haben, miteinander in die Kiste gestiegen sind, nein, dann fing das Volk der Israeliten auch an, deren Götter anzubeten und hängte sich an den Baal Peor, verführt durch so eine ganze Gesellschaft. Und dann entbrannte, so heißt es, dann entbrannte der Zorn über ganz Israel. Das ist so, wenn uns die Gesellschaft verführt. Da dürfen wir nicht mitmachen. Und auch das passiert aller Tage, so im Kleinen. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Freund von mir, der war im Himalaya, Bergsteigen, und hatte alles Mögliche berichtet und Bilder gezeigt. unter anderem auch, wie die an so Gebetsmühlen vorbeigegangen sind. Da frage ich den, das Ding hast du doch nicht angepackt. Ja, das macht ja jeder. Jeder aus unserer Gruppe ist vorbeigegangen und hat dann so eine Gebetsmühle gedreht, weil man ja die Berggeister gnädig stimmen wollte. Das war ein Christ, der hat gedacht, was machst du für einen Dreck? Da musst du in die Buße gehen, sowas darf nicht passieren. Am Kirchentag, der jetzt bald wieder stattfindet, hat man vor einigen Jahren den Dalai Lama eingeladen. Evangelischer Kirchentag. Da lädt man die Gottheit einer fremden Religion ein, der dort spricht. Und alle sitzen andächtig davor und er wird begrüßt von all diesen. Das geht nicht. Das mag ja ein netter Mann sein, der Dalai Lama. Aber der behauptet von sich, er sei Gott. Mit dem Mann können wir nichts zusammen machen. Das geht nicht. Das ist Verstoß gegen das erste Gebot. Und ich weiß, was es heißt, sich gegen diesen geforderten Synkretismus zu stellen. Vor 4 Jahren, die Predigt damals gegen das House of One, gegen synkretistische Dinge, da haben wir ja alle erlebt, was das für Widerstand gibt. Das will die Gesellschaft heute alles. Alles zusammenpacken und die Kirche an allererster Stelle. Keine Mission von Juden, keine Mission von Muslimen mehr, ist alles derselbe Gott. Das sind die Dinge, die heute laufen. Synkretismus. Und da müssen wir Nein sagen. Das geht bei diesem Gott nicht, das ist unmöglich. Wir können nicht Gemeinde Jesu Christi sein und irgendwelche anderen Götter neben ihm dulden. Geht nicht. Gibt aber nicht nur so gesellschaftlichen, familiären Synkretismus, gibt auch wirtschaftlichen Synkretismus. Das war in Israel ganz groß dran, als sie ins gelobte Land kamen. Da hatten sie gute Erfahrungen mit Jahwe gemacht in der Wüste. Der Weg und Wüstengott Jahwe. Aber Vegetation, kann das unser Gott? Müssen wir da nicht lieber mit den Göttern der Völker vor Ort arbeiten, mit dem Baal, mit der Astarte, die Vegetationsgottheiten, die was verstehen von Ackerbau und von Getreide? Dann haben sie eben Jahwe gehabt und neben Jahwe eben auch die Vegetationsgottheiten, weil das hatte man gesehen jetzt im Kulturland. Man betet eben bei der Aussaat, man macht die und die Feste. Und da hat Gott immer wieder, das ist das Grundproblem des Volkes Israel, immer wieder Gericht gebracht. Auch, dass hier überhaupt so eine Not entsteht, dass die Philister gewinnen konnten, hatte nur damit zu tun, weil man sich den fremden Göttern angehangen hatte. Und jetzt kann man sagen, naja, das ist doch Altes Testament, 3000 Jahre her, das ist doch nicht mehr unser Thema. Oh, der wirtschaftliche Synkretismus. Die meisten von uns haben kein Problem mit Buddha oder mit irgendwelchen hinduistischen Gottheiten. Da hat keiner von uns ein Problem. Aber mit dem Geld. Das Geld ist die ganz große Götze des 20. und 21. Jahrhunderts. Und da ist ganz wichtig zu sehen, halt, auch da müssen wir sehen, an wen glauben wir denn, wem vertrauen wir, wo hängt unser Herz und wem gehört unsere Liebe? Prüft euch da. Ihr könnt nicht, so sagt Jesus Christus in der Bergpredigt, Gott und dem Mammon dienen. Funktioniert nicht. Wirtschaftlicher Synkretismus. Es gibt auch so Notsynkretismus. Da ist man in einer furchtbaren Not und da denkt man, jetzt muss ich irgendetwas haben halt nicht, das muss mir helfen, Gott funktioniert ja nicht, der kommt ja nicht, ich habe keine Hilfe, jetzt muss ich irgendwas anderes Übernatürliches nehmen. Der König Saul, der einige Jahre später in Israel König wird, nach diesen Ereignissen dieses Predigttextes, am Ende seines Lebens halt, da wird er ganz, ganz, ganz tief in Krisen geworfen. Und jetzt kommt er auf einmal nicht weiter, weil er eine Schlacht zu kämpfen hat gegen die Philister eben. Und er weiß nicht, was er machen soll. Samuel ist nicht mehr da und er sagt, da sehe ich, hoi. Ich hole eine Totenbeschwörerin. Er hat auf Geheiß Gottes alle Totenbeschwörer, als er König wurde, ausrotten lassen. War verboten. Aber so als er tief in der Not ist, nicht mehr weiter weiß, da sagt er, jetzt muss ich doch nochmal ausnahmsweise diesen Weg gehen, der eigentlich bei Gott streng verboten ist. Und dann ruft der Samuel über die Totenbeschwörerin. Müssen wir mal lesen, eine der furchtbarsten Geschichten, 1. Samuel 28 hervor. Da kommt Samuel, aber es gibt nur ein furchtbares Urteil, weil er solches gemacht hat. Und auch da sagen wir, ja, das war ja früher, nicht 3000 Jahre her. Nix aktueller denn je. Der Okkultismus blüht in unserer Vaterstadt hier in Bremen. Die Leute lassen sich Karten legen, rufen irgendwelche Geister, sonst was an, machen Totenbeschwörung. Und leider nicht nur die Welt draußen. Auch das erlebe ich immer wieder bei gestandenen Christen. Da haben sie irgendeine Krankheit und das wird nicht besser. Und dann haben sie schon Jahre gebetet, aber dann muss man doch mal zur Heilerin gehen, weil die Nachbarin gesagt hat, die hilft ja. Und wer heilt, hat ja recht. Bitte, der Teufel hat Macht in dieser Welt und der kann heilen, ja. Nur wenn ich mich dem unterstelle, dann beleidige ich den lebendigen und heiligen Gott. Weiße Magie und all diesen Blödsinn. Vorsicht bei diesen Dingen. Es ist unmöglich, wenn man dem lebendigen Gott nachfolgt, zu sagen, ich mache in irgendeiner Form eine andere Gottesverehrung und sehe irgendwo in irgendeiner Götze oder in irgendeinem materiellen Gegenstand die Möglichkeit des Heils oder dass mir irgendeine Kraft zufließt. Da hat man den Zorn Gottes sofort über sich. Es ist unmöglich bei Gott, neben ihm andere Götter, andere Größen zu haben. Das ist das Erste, was wir lernen können und dürfen aus diesem Text. Ein Zweites, was wir lernen können, die Unmöglichkeit des Besiegtseins. Volk Israel hat verloren. Die sind am Ende. Die Philister, die kamen aus der dorischen Wanderung heraus. Das waren Krieger, die hatten schon Eisen. Das waren ganz hervorragende Militärs. David geht später zu den Philistern, um bei denen die Militärtechnik zu lernen. Und die Israeliten, das waren eben Ackerbauer, Viehzüchter. Die hatten militärisch nichts drauf, die hatten kein stehendes Heer und die Niederlage ist eine katastrophale. Aber sie haben nicht verloren, weil sie militärisch letztlich unterlegen waren. Sie waren eben verloren, weil sie Gott verlassen hatten. Aber sie waren besiegt, ihre Städte waren besetzt, sie durften kein Eisen besitzen halt. Die waren am Ende. Eigentlich. Und so hat es in der Geschichte immer wieder ausgesehen. Ja, das Volk Gottes war häufig klein und am Ende. Die waren so am Ende, dass man ihnen sogar ihr Zentralheiligtum genommen hat. Dass man die Lade genommen hat. Konnten nichts machen, die waren so schwach. Aber der Gott, dem sie gehören, der ist nicht zu besiegen. Das Volk ja, das gibt militärische Niederlagen, da können die am Boden liegen, sowas kann passieren. Und das ist in der Geschichte beim Volk Israel viele, viele, viele Male passiert. Immer wenn sie bei Gott geblieben sind, da ging es ihnen gut. Wenn sie Gott verlassen haben, mussten sie immer wieder erleben, wie sie besiegt wurden. Sie ja. Das Volk Gottes, ja, das kann besiegt werden, aber ihr Gott, der lebendige und heilige Gott, Jahwe, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist unbesiegbar. Das müssen die Philister erleben, als sie dann ihre Kriegsbeute den Triumph stellen in ihren Götzentempel. Da fällt ihr Gott runter und da stellen sie fest, wir sind zwar militärisch die Sieger, aber gegen diesen Gott haben wir keine Chance. Und da liegt die Hand des lebendigen Gottes auf ihnen und sie können nicht. Und da müssen sie feststellen, bloß weg damit. Die haben eine Ahnung von der Stärke und Heiligkeit dieses Gottes, dass sie nicht mehr können. Das zeigt diese Geschichte. Du kannst Gott, du kannst Jahwe, du kannst den Herrn nicht besiegen. Und wie die Philister haben später die Assyrer Israel unterworfen. Die Israeliten ja, aber nicht den Gott Israels. Die Babylonier, die gehen sogar hin und zerstören den Tempel, machen auch die Lade kaputt. Die haben das Volk Israel besiegt, aber nicht den Gott Israels. Die Römer, 70 nach Christus, zerstören auch den Tempel, zerstreuen Israel in alle Winde. Das Volk haben sie zerstreut, aber nicht den Gott dieses Volkes. Und weil dieser Gott dieses Volkes unbesiegbar ist, ist auch letztlich Israel unbesiegbar. Die Römer gibt es nicht mehr, die Babylonier, die Assyrer und die Philister auch nicht mehr als Staat. Aber Israel gibt es immer noch, Halleluja, weil dieses Volk zu dem unbesiegbaren, lebendigen Gott gehört. Und das, was für das Volk Gottes im alten Bund gegolten hat, das gilt auch für uns. Wir mögen viele, 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 viele Niederlagen in dieser Welt einstecken. Und häufig hat die Kirche schon wirklich auf der Nase gelegen, alle Kraft vermeintlich verloren. Da war die Kirche vermeintlich schon am Ende. Und was war? Weil der Gott, an den sie glaubt, unbesiegbar ist, ging es auch mit der Kirche immer weiter. Kommunismus. Über 70 Jahre lang Unterdrückung in der Sowjetunion, furchtbarste Dinge. Die haben die Kirche versucht zu zerstören, die Pastoren ermordet. Du kriegtest auf den Besitz von Bibel, kriegtest du lagerhaft, all diese Dinge. Und was konnten die Kommunisten in voller Machtausübung tun? Was passiert? Kaum fällt die Mauer, baff, überall blühen die Kirchen. Werden wieder neue Gotteshäuser gebaut. Das ist ein Wahnsinn, wenn man durch Russland fährt. Das sind verfallene Dörfer, wenn man Moral, wenn man in Sibirien ist halt. Aber überall, in jedem Pissdorf entsteht eine neue Kirche. Das einzig glänzende Haus häufig halt, das im Dorf steht. Weil der Gott unbesiegbar ist. Ja, die Christen, die kann man besiegen. Die kann man in KZ sperren, in Gulag sperren, die kann man umbringen. Aber der Gott, an den wir glauben, der ist unbesiegbar. Wir haben ja vor 14 Tagen so eine Prognose gekriegt von der Freiburger Uni. Da haben sich so ein paar Wissenschaftler zusammengesetzt und haben dann Jahre geforscht und getan und dann Statistiken bemüht und ausgerechnet, was denn 2060 sein wird mit der evangelischen Kirche in Deutschland, wenn man all die Zahlen der letzten Jahre weiterschreibt. Da hätten die sich nicht bemühen müssen, da hätten die mich auch fragen können, hätte ich ihnen genau sagen können, was passiert. Und glauben Sie mir, die Zahlen, die gebracht haben, es wird noch schlimmer werden als das, was die prognostizieren, wenn die Gottlosigkeit der evangelischen Kirche in Deutschland so bleibt, wie sie ist. Das kann sein, dass 2060, wenn die Welt dann überhaupt noch besteht, die Kirche gesellschaftlich in Deutschland komplett bedeutungslos geworden ist und dass dann nur noch, was weiß ich hier, 7 oder 8 Millionen Menschen überhaupt Mitglied in der Kirche sind. Das mag sein, aber wisst ihr, das ist auch nicht schlimm. Die Christen können besiegt werden und die werden überall besiegt werden. Aber der Gott, an den wir glauben, der ist unbesiegbar. Die Sache Jesu wird immer weitergehen. Die Sache einer Körperschaft öffentlichen Rechtes, die sich dann evangelische Kirche nennt, die mag zu Ende gehen. Aber die Sache Jesu geht immer weiter. Der braucht keine freien Gemeinden, keine Landeskirchen, sonst was. Die Sache Jesu ist nicht unterzubringen, weil er der Sieger ist. Er ist unbesiegbar. Die Unmöglichkeit des Besiegtseins, davon spricht die Bibel. Jesus ist der Sieger. Der Herr ist der Sieger. Immer wird wieder der Sieg ausgerufen. Der Sieg über die Sünde, in dieser Welt regiert die Sünde. Über einen Menschen, sagt der Römerbrief, ist die Sünde in diese Welt gekommen. Aber einer, Jesus Christus, ist gekommen und hat die Sünde besiegt. Sieg über die Sünde. Und Sieg über den, der hinter der Sünde steht. Der Teufel verführt die Welt mit der Sünde. Er will sie immer wegziehen vom Wort, immer wieder wegziehen vom lebendigen Gott. Und es ist ein Kampf, der tobt. Es ist ein Wahnsinnskampf, der derzeit geistlich tobt in dieser Welt, der schon immer getobt hat. Das ist der Kampf der bösen, dunklen Mächte des Widersachers, der Menschen in die ewige Verdammnis führen will. Und das ist der Kampf des lebendigen Gottes eben gegen diesen Widersacher. Aber wisst ihr, es ist klar, wie der Kampf ausgeht. Lest es in der Bibel, lest die Offenbarung. Jesus ist Sieger. Offenbarung 20, Vers 10 heißt es, der Teufel, der sie verführt, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unser lebendiger Gott ist Sieger, unbesiegbar. Und mag des Teufels Macht in dieser Welt für den Moment auch stark sein, und mag sie vielleicht in deinem Leben auch momentan stark sein, eins darfst du wissen, final ist Jesus immer Sieger. Unmöglich, dass der lebendige Gott besiegt wird. Ja, wir können Niederlagen erleiden. Wir müssen manchmal tief ins Leid hinein. Aber er, der heilige und lebendige Gott, ist Sieger. Und nicht nur über Sünde, nicht nur über den Teufel, auch über das, was Sünde und Teufel im Finalen für uns tun, über den Tod. Das ist ja das Wunderbare. Wir sind ja in der nachösterlichen Zeit. Und Ostern ist der Triumph, ist der Sieg über den Tod. 1. Korinther 15 heißt es, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der Sieger. Apostelgeschichte 2 heißt es, es ist unmöglich, dass Jesus vom Tode festgehalten werden konnte. Nichts kann diesen Gott besiegen. Und als er Mensch wurde, war nicht mehr der Tod in der Lage, ihn zu binden. Halleluja. Wir hatten ja letzte Woche Jubilate, das heißt die ganze Woche war eigentlich, wenn man sich ans Kirchenjahr gehalten hätte, so, dass man jubelt und preist über den Sieg des lebendigen Gottes. Ja, wo wird gejubelt in Deutschland drüber, dass die Bayern Meister geworden sind gestern halt. Nächste Woche jubeln sie drüber, dass irgendeiner einen Pokal gewinnt und dann werden irgendwelche Jubeleien gemacht, weil irgendwelche europäischen Pokale gewonnen werden. Das ist alles nichts, das ist alles nur Dreck, das sind so Spiele von Millionären, die gegeneinander antreten, nicht? Aber damit beschäftigt sich die Welt, aber mit dem wirklichen Sieg, da wird kaum mehr drüber gesprochen, aber wir wollen heute drüber sprechen, über den Sieg, den Jesus Christus für uns errungen hat. Den Sieg über Sünde, Teufel und Tod. Er ist der Sieger und es ist unmöglich, dass er verliert. Geht nicht. Das gibt's bei Gott nicht. Dass jemand anders stärker sein könnte als er, gibt's nicht. Unmöglichkeit des Besiegtseins. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Eines Tages werden wir das alle in vollem Umfang erkennen. Nicht nur wir, sondern auch die Ungläubigen. Die Bibel spricht davon, dass es eines Tages eine Siegesanerkennung gibt. Es gibt nicht nur eine Siegesfeier im himmlischen Jerusalem, beim Hochzeitsmahl des Lammes, das ist für die Seinen. Auch alle Menschen, die jetzt noch leugnen, die seinen Namen missbrauchen, die an ihn nicht glauben und meinen, es gibt noch andere Größen, Götter oder sonst irgendetwas neben dem Allmächtigen. Die werden eines Tages, so sagt es Philipper 2, Vers 10, ihre Knie beugen müssen im Namen Jesu Christi. Und sie müssen bekennen, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und damit anerkennen, dass er der Sieger ist. Unmöglichkeit des Besiegtseins. Ich sage das jetzt einfach mal, jetzt mögen Sie über meine Persönlichkeitsstruktur denken, was Sie wollen, aber ich muss einfach ehrlich das bezeugen. Wissen Sie, das macht mich richtig glücklich und froh. Ich bin auf der Seite des Siegers. Ich konnte früher schon nicht beim Mensch ärgerlich oder beim Schachspiel verlieren. Das hat mich immer geärgert. Verlieren finde ich nicht gut. Siegen und ja, den Gewinn davon tragen, das finde ich richtig gut, das macht mir Spaß. Nicht nur bei dem blöden Gesellschaftsspiel, vor allen Dingen beim Grund meines Lebens. Und Halleluja, ja, ich werde Niederlagen erleiden und ich muss vermutlich auch eines Tages in den biologischen Tod hinein, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und da wird noch manche Niederlage in meinem Leben sein. Aber final werde ich Sieger sein, weil er da ist und weil er, Jesus Christus, unbesiegbar ist halt, nicht? Das ist das Wunderbare. Und das schenkt mir tiefe Freudigkeit ins Herz, nicht zu sagen, ich darf Sieger sein. Wir haben es eben gehört, 1. Korinther 15, er schenkt mir den Sieg, weil er der Sieger ist und weil er unbesiegbar ist. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Alle Lob und Preis und Ehre unserem Herrn. Und ein drittes und letztes als Unmöglichkeit, die Unmöglichkeit der Selbsterlösung. Also die Philister haben jetzt ein Problem. Eigentlich haben sie alles geschafft, militärisch gewonnen, und das ist ja manchmal so im Leben. Man denkt, man ist ganz oben angekommen, jetzt habe ich mein Examen oder ich habe geheiratet und alles ist gut. Jetzt denkt man, jetzt läuft alles ganz prima und jetzt bringen die Probleme erst los. So müssen das die Philister auch erleben. Die haben militärisch gewonnen, jetzt sind die stark gemacht, aber jetzt haben sie die Rechnung ohne lebendigen Gott gemacht und jetzt legt er die schwere Hand auf sie. Und die müssen Furchtbares erleben. Jetzt versuchen sie, das irgendwie zu lösen. Sie versuchen irgendwie wegzukommen von diesen Beulen, die er schickt, von dem Tod, von all den Dingen, die die harte Hand Gottes für sie bringt. Und sie versuchen, sich selbst zu erlösen. Und das ist ja ganz interessant, dass die Bibel diese Geschichte sehr ausführlich erzählt. Über mehrere Verse, was da passiert in diesem fremden Volk, wie die dann die Fürsten holen und sagen, was machen wir denn? Und die sagen, okay, dann nehmen wir eben die Lade von Aschdod und bringen sie nach Gat. Dann tun sie das, aber bringt nichts, es wird nur noch schlimmer in Gat. Dann nehmen sie, bringen sie nach Ekron halt. Also die wollten die irgendwie behalten, wollten irgendwie dealen, selber eine Lösung finden. Aber es ist keine Lösung für sie. In Philistäa kann man keine Lösung finden, bis sie irgendwann verstehen, zurück nach Israel. Wir werden damit nicht fertig, wir können das nicht. Da sind wir zu schwach für. Zurück nach Israel. So heißt es hier im Vers 11, sendet die Lade Gottes zurück an ihren Ort nach Israel. Und das ist für mich so ein Bild im Alten Testament, so eine Typologie. Ja, Selbsterlösung funktioniert nicht. Wenn wir nicht mehr weiterkommen, gibt es nur eins. Zurück nach Israel. Und jetzt in diesem Bild zu bleiben, das ist natürlich ein Bild. Aber das spricht für mich natürlich nicht das Israel, das Land heute, sondern das, was in diesem Land passiert ist, Golgatha. Da ist die Erlösung. Wir werden mit unserer Schuld, mit unserer Sünde und mit der harten Hand, die ob dessen Gottes auf uns liegt, nicht fertig. Wir werden mit unserem eigenen Tod nicht fertig. Wir schaffen das nicht, wir können uns nicht selbst erlesen. Für uns gibt es nur eins. Zurück nach Israel, zurück nach Golgatha, zurück zum lebendigen Gott. Nur so ist Erlösung möglich. Es gibt im Prinzip zwei Dinge, die, wenn man denkt, philosophisch möglich sind zur Erlösung. Und diese beiden Dinge stehen sich total entgegen. Das eine ist die Selbsterlösung, der Mensch tut etwas, oder die göttliche komplette Vergebung. Diese beiden Dinge gibt es. Selbsterlösung oder Gott tut alles. Alle Religionen dieser Welt propagieren den Weg der Eigenleistung. Du als Mensch musst etwas machen. Du musst Gesetze einhalten, du musst deine Schuld abarbeiten, du musst gute Taten und Leistungen erbringen, du musst irgendwelche Vorschriften und Riten strikt befolgen. Und dann kann eventuell Vergebung der Schuld passieren. Das ist das Programm, das alle Religionen bringen. Und ist auch häufig leider im Christensohn pervertiert worden. Die einzigste Glaubensform, die weltweit sagt, das Programm ist gescheitert. Es gibt etwas ganz anderes, nämlich Gott macht alles. Das gibt es nur im Christentum. Die Möglichkeit der Vergebung ohne jegliche Eigenleistung findet sich nur bei Jesus Christus. Bei allen anderen Religionen herrscht letztlich das Prinzip der Selbsterlösung. Der Mensch neigt da von Natur zu, der will lieber Selbsterlösung. Ich will ein bisschen was machen, dann habe ich ja Sicherheit. So nach dem Motto, was nichts kostet, kann ja auch nichts sein, man kriegt im Leben nichts geschenkt, so will ich mir auch meine Erlösung selber erkaufen. Ein bisschen was machen. Und es klappt immer. es hat nicht nur bei der katholischen Kirche beim Ablasshandel geklappt. Glauben Sie mir, wenn ich hier eine falsche Lehre bringen würde und würde mich hinstellen und würde sagen, damit ihr Gott alle wohlgefälliger seid und damit ihr ein bisschen mehr an Vergebung bekommt, müsst ihr in der folgenden Woche Folgendes machen, folgende Dinge. Da würde die Hälfte der Gemeinde aufstehen, Pastor Leutz, das ist eine Irrlehre. Aber glauben Sie, die andere Hälfte, die würde nächste Woche in sich schlagen und sagen, ist zwar nicht die ganz rechte Lehre, aber lieber mal machen, liegt mir auch nah, nicht? Das ist so in uns drin, etwas zu tun, eigene Leistung, Selbsterlösung. Deshalb boomt der Buddhismus derzeit so. Du musst selber etwas tun, um vorwärts zu kommen. Mach du etwas und dann kannst du vor Gott oder in dem nächsten Leben anders dastehen. Auch schon zu Zeiten Jesus ist das so gewesen, der reiche Jüngling, das war so ein Paradebeispiel dessen der Selbsterlösung. Und der fragt danach, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt dann halt zu ihm, du sollst dich töten, du sollst dich stehlen, du sollst dich ehebrechen, nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater, Mutter ehren. Hab ich alles gehalten von Jugend auf. Alles tippitoppi. Und er ist schon so glücklich und dann passt das. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir noch, alles weg, was du hast, folge mir nach. Zurück nach Israel, zurück zu mir. Und dann funktioniert es nicht. Dann heißt es halt, dass er traurig weggeht und dass Reiche nicht ins Himmelreich kommen können. Es ist leicht, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, also eine Unmöglichkeit, als dass ein Reicher ins Himmelreich Gottes kommt. Also einer, der Mammon zum Gott hat. Aber diese Sünde der Selbsterlösung, die wird immer wieder von Gott, vom Teufel propagiert, um gegen Gott zu gehen. Wir erleben das derzeit in der Philosophie und der Theologie, wird gesprochen vom Neopelagianismus, Pelagius, das wissen Sie, vor 1500 Jahren war so ein Erzketzer, der genau sagt, ja, es gibt keine Erbsünde, im Menschen ist noch irgendetwas Gutes, er kann noch Anteil haben, er kann noch etwas tun für sein Heil. Nein, das ist Irrlehre, du kannst nichts tun, null. Zur Erlösung kannst du nichts beitragen, das macht ganz allein Jesus Christus, nur sein Blut. Das ist egal, ob du Geld gibst, ob du regelmäßig in Gottesdienst gehst oder sonst irgendwas. Das hat mit Heiligung zu tun, aber nichts mit deiner Erlösung. Die kannst du dir von Jesus schenken lassen, sonst gar nichts. Alles kommt von Jesus, alles von Gott, da ist nichts selber mehr dabei. Das Einzige, was du zu deiner Erlösung beisteuern musst, das ist deine Sünde, von der du erlöst bist und die musst du an das Kreuz bringen. Das ist das Einzige. Ansonsten ist da keine Möglichkeit der Selbsterlösung. Die Unmöglichkeit, das müssen die Philister erleben und das müssen wir auch immer wieder sehen. Wir können uns selber nicht erlösen. Das ist unmöglich bei Gott. Neben Jesus Christus, neben dem Kreuz, gibt es keinen Weg zum Heil. Wer den Vater sehen will, muss über Jesus gehen und muss sich von ihm durch sein Blut erlösen lassen. Irgendeine Selbsterlösung gibt es nicht. Wer Jesus nicht hat, kann Gott nicht zum Vater haben. Punkt. Selbsterlösung ist nicht möglich. Wir werden mit unseren Problemen nicht fertig, schon gar nicht mit dem schlimmsten Problem unseres Lebens, dem Tod. Dazu brauchen wir allein Jesus Christus, der uns erlöst. Unmöglichkeiten. Ich habe davon gesprochen, dass es physikalische, wirtschaftliche, biologische Unmöglichkeiten gibt, dass man nicht 100 Meter in 5 Sekunden laufen kann, dass man nicht die Sonne betreten kann. Gott könnte das möglich machen, das ist gar kein Thema. Der kann das machen, bei ihm sind Dinge möglich. Aber drei Sachen sind vor diesem Gott unmöglich. Die funktionieren nicht. Erstens, dass eben neben ihm ein anderer Gott steht, Synkretismus. Zweitens, dass er besiegt wird. Und drittens, dass wir uns selbst erlösen. Diese drei Dinge sind beim lebendigen Gott unmöglich. Und diesem Gott, Jesus Christus, geben wir alle Ehre, Lob und Preis. Amen.